herzlich willkommen beim Teacher Talk Podcast, deinem Podcast, um all den Menschen da draußen im Bildungsbereich ja einfach so ein bisschen Konfetti in den Alltag reinzustreuen, um Lehrkräfte zu inspirieren, Schülerinnen und Schüler zu motivieren und natürlich auch Eltern für das Lernen ihrer Kinder zu begeistern. Ganz getreu meinem Motto: Kinder, die wir stärken, werden zu Erwachsenen, die andere Menschen stark machen. Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Warst du selbst in deiner Schulzeit irgendwann mal im Ausland oder hast vielleicht vor, deine Kinder, wenn du denn welche hast, ins Ausland zu schicken? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir was ganz Besonderes vor, denn es gibt eine Auslandsreise der besonderen Art und Weise. Ich bin sehr gespannt und freue mich riesig über Johann Kegler, den Gründer und Inhaber von Ocean College. Und wie der Name schon verrät, es geht um das weite Meer. Es geht darum, eine Schule auf den Weltmeeren. Und wie das genau funktioniert und was es damit auf sich hat, besprechen wir jetzt gemeinsam. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, also du hast im Vorgespräch gesagt, du warst selber mal Lehrer und jetzt hast du ein Unternehmen, kann man sagen, mit dem du ja halbjährige Fahrten mit einem Segelschiff organisierst, als Alternative zur Schule. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das wäre die Kurzfassung, richtig.
Ja. Okay, wie kommt man denn dahin? Also wie kommt man von der Verbeamtung als Lehrkraft dahin, jetzt Schule auf dem Segelschiff zu machen?
Also verbeamtet war ich nie. Ich war Lehrer als Quereinsteiger, aber es hat mir auch gereicht. Und ganz grundsätzlich finde ich das normale, herkömmliche Schulsystem, und ich erkläre gleich, was ich darunter verstehe, finde das herkömmliche Schulsystem absolut nicht mehr zeitgemäß und eher schädlich. Ich habe jetzt selber auch 2 Kinder. Mein Sohn ist 10, meine Tochter ist 7 Jahre alt und da passieren die gleichen Dinge. Und es ist langsam dramatisch, weil wir können es uns nicht mehr leisten, unsere Kinder, Jugendlichen so aufs Leben vorzubereiten. Und ich fasse gerne kurz zusammen, wirklich in aller Kürze, was ich jetzt unter herkömmlichen Schulsystem verstehe, weil auch ganz wichtig, es gibt nicht die Schule, es gibt nicht das Schulsystem, es gibt auch viele gute Schulen in Deutschland, es gibt sehr viele gute, engagierte Lehrer und auch Direktoren, die neue denken.
Aber das sind die, die hier zuhören. Also das sind alle, die hier zuhören.
Wunderbar, das freut mich. aber man hat, glaube ich, in Corona-Zeiten auch gesehen, ne? Also dass da von oben, also da wurde, wie ich immer gesagt habe, da lag der Ball eigentlich auf dem Elfmeterpunkt und wir hätten Bildung komplett neu denken können. Ne? Und es ist nicht passiert. Und es ist eigentlich, also ich habe da mal eine Schlagzeile gelesen bei Spiegel Online, dass irgendein Kultusminister hat vorgeschlagen, wir könnten ja auch Unterricht draußen machen. Ne? Dafür brauche ich nicht Corona. Und das war schon ein Zeichen dafür, wie reaktionär dieses System ist. Also kurz darauf zurück, was verstehe ich unter herkömmlicher Schule? Darunter verstehe ich, alle lernen das Gleiche zur gleichen Zeit. Alle schreiben die gleiche Prüfung. Ne? Alle kriegen das gleiche Arbeitsblatt. Fehler werden bestraft. Das ist natürlich völlig wahnsinnig, ne? Weil durch Fehler lernt man ja. Für Fehler kriege ich eine schlechte Note. Es müsste das Gegenteil der Fall sein. Angst ist was ganz Entscheidendes in der normalen Schule. Ne? Also Schüler haben ja Angst. Ich hatte Angst vor Mathe, ganz schlimm. Und grundsätzlich ist ja dieses System, es kommt ja aus einer Zeit, die ja absolut nicht mehr aktuell ist, nämlich aus dem, ne, es ist ja alles industriezeitmäßig angelegt. Ne? Also Noten ist ja nichts weiter als ein Versuch, Bildung zu messen. Ich behaupte, man kann Bildung nicht messen. Und die Noten sind der Versuch, Bildung zu messen und auch alle gleich zu machen. Wir wissen ja inzwischen, es gibt 9 verschiedene Intelligenzen. Ne? Die werden mitnichten alle abgefragt in der Schule. Und auch wie Schulen aufgebaut sind in der ganzen Logistik. Sie sind eigentlich oft wie Kasernen und dann auch dieser 45-Minuten-Rhythmus. Das sind ja alles Sachen, um Leute vorzubereiten auf ein System, wo sie reinpassen wollen. Und als Schule erfunden wurde, so wie wir sie heute noch haben, da wurden Schüler nicht dafür produziert, in Anführungszeichen, um kreative, selbstdenkende Menschen zu sein, sondern um Verwaltungsangestellte oder Soldaten zu werden. So, und das sind alles Dinge, weswegen ich ganz klar sage, normale, herkömmliche Schule, und das sind jetzt so ein paar Indikatoren gewesen, und das war mein Grund dann, dass ich gesagt habe, ich kann in diesem System nicht arbeiten, und dann habe ich mir meine eigene Schule gebaut.
Vielleicht magst du uns kurz verraten, wie verstehst du denn zeitgemäßes Lernen? Also wenn wir über Schule sprechen, wie definierst du für dich und auch jetzt vielleicht für das Unternehmen bei dir, wie funktioniert Lernen?
Naja, Lernen muss immer mit Erfahrung zusammenhängen. Ne? Also es muss immer gespürt werden, es muss gefühlt werden, es muss ein direkter Bezug werden. Also ich kann das, glaube ich, sehr kurz und deutlich in dem Beispiel machen, wie ich meine Lehrer auswähle. Ich habe 2 Ansprüche an meine Lehrer. Ich sage immer, ich suche die richtigen, nicht die besten. Das erste ist immer Relevanz. Das heißt, man muss den Schülern klar machen, was hat es mit dir zu tun konkret. Man muss einen konkreten Lebensbezug herstellen können. Und das ist auch meine Bringschuld als Lehrer in jedem Fach, ganz egal. Ja? Und ich gebe dir mal ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe selber Geschichte studiert und wenn ich Geschichtsstunden eingeleitet habe oder grundsätzlich mit Geschichte angefangen habe in einer neuen Klasse, dann habe ich immer so eine Bevölkerungspyramide an die Wand geworfen. Und da kann man ganz gut sehen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg war Bevölkerungseinbruch, ne? Weil keiner wusste, wie es weitergeht. Und danach, in den 50ern, da kamen die Babyboomer dann umso mehr, als das Wirtschaftswachstum dann kam. So, und diese Babyboomer gehen jetzt in Rente, ne? Und die hauen jetzt gerade die Rentenkassen auseinander. Und deswegen kann ich immer den Schülern dann ganz konkret sagen, hey, der Zweite Weltkrieg hat mit euch konkret was zu tun, weil diese Babyboomer, deren Rente müsst ihr finanzieren und gleichzeitig wiederum krempelt es den Arbeitsmarkt um und wer bezahlt eure Rente? Das heißt, da kann man dann so einen Bezug herstellen. So, und dann hat man es. Und das kann man in jedem Fach machen. Also das Erste ist Relevanz, das denke ich. Und das andere ist fächerübergreifend, dass man aus verschiedenen Perspektiven auf die Phänomene raufschaut. Ich finde es ganz schlimm, dass man immer dieses Abgehackte hat. Also was ich in der Schule erlebt habe, dieses Bio, Mathe, Physik, Kunst, Sport, keine Ahnung, so, was soll das denn in einem 45-Minuten-Rhythmus? Ja? Also ich muss ja auch kein großer Lerntheoretiker sein, um zu wissen, dass so Lernen nicht geht. Ne? Ich kann ja nicht verlangen, dass jemand sich am Tag 6-mal mit der gleichen Motivation auf ein Fach einlässt. Das geht ja gar nicht. Ja? Also das wären meine beiden wichtigsten Punkte. Ja? Relevanz, fächerübergreifendes Lernen und dann mit Sicherheit noch, aber das ist bei uns ja automatisch, direkte Erfahrbarkeit. Ne? Also dass man es wirklich praktisch hat.
Und dann hast du dir überlegt, ich gründe ein Unternehmen und mit dem Unternehmen mache ich auch noch Unterricht und nicht nur herkömmlichen Unterricht, sondern auch noch auf dem Meer. Also wie kommt man dazu? Du hättest ja jetzt auch sagen können, ich mache vielleicht einen erlebnispädagogischen Bauernhof oder es gibt ja auch so Häuser im Wald oder was auch immer. Also wo kommt die Verbindung zum Meer her?
Na, ich muss ja dazu, ich war mal bei meiner Konkurrenz dabei, beim anderen Unternehmen. Die ganze Idee gibt es schon länger. Ich bin ja nicht der Erste, der das macht. Es gibt ja noch zwei andere Anbieter in Deutschland. Die machen es aber anders, wie ich meine. Die sind auch anders strukturiert. Und habe dann halt gemerkt, dass dieses mit Jugendlichen in die Welt hinausfahren, das ist schon was anderes, als jetzt auf den Bauernhof zu gehen. Ja? Dass die wirklich von zu Hause wegkommen. Und ich komme selber aus dem Montessori-Haushalt und Maria Montessori hat ja gesagt, in dem Alter, wo ich die Kinder mitnehme, also 15, 16, da sollen die überall hin, bloß nicht in die Schule, ne? Also raus. Und dann gibt es ja das Konzept von Outward Bound von Kurt Hahn und das sagt ja eigentlich, ne, die Fahrt ins Leben. Und das machen wir ja mit den Jugendlichen. Und dann glaube ich schon, ja, die Herausforderung auf dem Meer und 14.500 Seemeilen ist halt schon nochmal eine andere, ne, als an Land. Also wir planen schon andere Dinge gerade auch, mit mehr Landbezug auch und vielleicht auch mal eine Alpenüberquerung und so. Aber dieses Segeln ist halt für alle mal was komplett Neues, solche Distanzen. Ja.
Magst du noch kurz was dazu sagen? Outward Bound, hast du gerade gesagt?
Outward Bound.
Outward Bound.
Outward Bound. Ja, das war Kurt Hahn, der diese gesamte außerschulische Bildung eigentlich gegründet hat. Ja. Ich mag das Wort Erlebnispädagogik nicht. Das vermeide ich, ja, weil ich finde, dass jede Pädagogik Erlebnis sein sollte und nicht nur eine bestimmte, sondern jede Pädagogik sollte Erlebnis sein. Deshalb vermeide ich dieses Wort. Aber dieser Begriff, die Fahrt ins Leben, ja, das finde ich großartig.
Dann nimm uns doch gerne mal mit auf diese Reise und vielleicht kannst du in ein paar Sätzen zusammenfassen, was erwartet mich es gibt ja ein spezielles Angebot für Eltern, was ihr habt, um da meine Kinder hinzuschicken. Was erwartet mich bei euch?
Tja, jetzt könnte ich eine Stunde reden. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Wir fahren los im Norden, jetzt dieses Jahr in Kiel, durch den Nord-Ostsee-Kanal bis runter zu den Kanaren, dann über den Atlantik rüber. Jetzt aktuell, also heute am 6.12.21 sind sie auf Antigua. Es geht nach Kolumbien weiter, dann nach Costa Rica. Dann geht es Richtung Norden weiter. Wir versuchen Kuba zu machen dieses Jahr, dann Bahamas, Bermuda und dann zurück Richtung Europa auf die Azoren. Und dann wieder nach Hause. So, das sind insgesamt 14.500 Seemeilen und wir sind 180 Tage unterwegs, davon ungefähr 50 Tage an Land, plus minus. Wir haben ein großes Landprogramm in Costa Rica. Das ist das größte, 3 Wochen. Da haben wir Sprachschule, dann Kaffeefarm, Regenwaldfarm und ansonsten aber auch, also wir waren jetzt dieses Jahr ganz konkret, weil jede Reise ist anders. Die waren dieses Jahr, weil der Sturm so krass war, da gleich in der Nordsee sind sie nach Holland gleich abgebogen. Die waren in Amsterdam, in Groningen, in Museen, in Kunstmuseen. Dann waren sie in Vigo, sie waren also dann da in Santiago de Compostela, das ist die Stadt vom Ende des Jakobsweges. Dann waren sie in Porto, haben Beach Cleanup gemacht mit unserem Partner Stop Microwaves aus Berlin. Dann waren sie in Lissabon, haben sich da die Stadt angeschaut. Wir wollten nach Marokko dieses Jahr, hat wegen Corona nicht geklappt. Dann waren wir in Lanzarote stattdessen. Dann waren wir wie jedes Jahr auf Teneriffa mit einer großen Wanderung. Dann haben sie sich auch La Palma angeschaut, da wollten sie unbedingt hin. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass wir da nicht Katastrophentourismus machen wegen des Vulkans. Jetzt sind sie auf Antigua und ja, jetzt geht die Reise weiter. Und das ist jetzt mal so das, was die Reise angeht, sage ich mal. Ja, also wo fährt man hin und so mal die Logistik einfach. Und was erwartet einen so unterrichtsmäßig? Wir haben 3 Lehrer dabei, sorgfältig ausgewählt und die unterrichten alle Fächer, wobei ich halt das Wort Fach nicht mag, ne? Also das ist immer so was Finales. Wir unterrichten alle Fächer bis auf Sport, Musik, Kunst und Religion. Das haben wir nicht dabei. Alle anderen Fächer bieten wir an. Und wir haben Schüler aus ganz Deutschland dabei, Altersstufe 9 bis 11. Klasse. Die meisten sind 10. Klasse, die allermeisten. Und wir haben auch welche aus Österreich, Schweiz dabei. Und wir haben jedes Jahr auch 4 sogenannte Watchleader dabei. Das sind also ältere Schüler, die nach dem Abitur jetzt bei uns dabei sind, in ihrem Gap Year. Die haben dann bei uns so eine fahrende Berufsorientierung und die führen auf dem Schiff eine Wache. Ja, und die Schüler werden an Bord halt komplett eingebunden von Tag 1. Ne? Also die gehen in die Wache und dann haben sie halt sowohl Schiffsführung als auch Unterricht jeden Tag. Also ganz konkret auf dem Schiff. Jeden Tag 4 Stunden Unterricht, 4 Stunden Wache, 8 Stunden schlafen. Dann sind noch 8 Stunden frei, aber es gibt jeden Tag die Happy Hour. Hat mit Alkohol nichts zu tun, ist die Putzstunde. Dann gibt es das Schiffsmeeting jeden Tag. Man muss Hausarbeiten machen, Referate. Es gibt bei uns auch Zeugnisse, ganz normal. Also auch tatsächlich Noten für die Heimatschulen dann. Ja, das wäre jetzt mal so in aller Kürze, was einen da erwartet.
Ja, allein schon diese kurze Zusammenfassung klingt mega aufregend. Also ich glaube, sowohl aus Sicht der Schülerinnen und Schüler oder Kinder, als auch aus Sicht der Eltern. Denn ich stelle mir gerade vor, ich gebe mein Kind jetzt als Papa für 6 Monate ab, im Prinzip ja an euch. Wie ist denn das dann? Also wenn ich unterwegs bin, gibt es da dann regelmäßig Kontakt nach Hause? Wie sieht das mit Internet aus? Wäre jetzt so die erste Frage, die mir bei Jugendlichen durch den Kopf gehen würde.
Ja, ich sage auch immer ganz klar, wir reden hier am Ende mit den Eltern, rede ich nicht über Geld, ich rede über Vertrauen. Ne? Also ich meine, ich nehme deren Kinder mit auf 14.500 Seemeilen und die geben ihr Kind mit. Also das ist ja schon was anderes, weil ich sage ganz ehrlich, Geld kann man ersetzen, ne? Aber ein Kind halt nicht. Und deswegen ist es da halt einfach wichtig, da eine gute Vertrauensbasis zu haben. Wir haben inzwischen immer mehr Geschwister dabei, auf jeder Reise bestimmt, ja, ich glaube diesmal 6 Geschwister von Schülern, die davor dabei waren. Und ich gebe auch immer sehr gerne Kontakte raus von Eltern aus dem letzten Jahr, weil dann können die einfach mal ein bisschen erzählen, wie es so gewesen ist. Und das sind schon, ja, die Leute, die wollen es natürlich. Ne? Ich meine, keiner wird hier gezwungen, sein Kind mitzugeben und auch dieses Geld zu bezahlen. Aber das ist schon, die wollen halt ihr Kind wirklich rausgeben. Ne? Die wollen dem einfach diese Erfahrung ermöglichen. Und Thema Internet, also ich sage den Eltern immer, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Und wir melden uns nicht, wenn ein Referat gut gelaufen ist. Also wenn die Eltern meine Nummer auf dem Handy sehen, dann flippen die erstmal aus. Und meistens ist nichts. Und bisher hat sich aber noch keiner beschwert, dass die Kinder zu wenig das Handy hatten oder dass sie es mehr haben sollten, also je nachdem, wie man es betrachtet. Also die freuen sich eigentlich, dass die Kinder mal wochenlang kein Handy haben auf dem Atlantik, weil auf dem Schiff gibt es kein Internet. Also wir haben schon da Wi-Fi-Zugriff, aber natürlich nicht die Kinder. Und die haben es halt nur an Land. Genau.
Und du hast gerade davon gesprochen, also ihr habt eine Route geplant, also so von Deutschland einmal nach Amerika rüber und zurück. Ich habe aber auch gerade rausgehört, dass es da Anpassungen gibt spontan. Also wir sind ja auf dem Segelschiff, wie auf jedem anderen Schiff auch, aber da glaube ich noch viel mehr, ja, sehr vom Wetter abhängig. Das heißt,
absolut.
Das heißt, das wird dann immer spontan geguckt und auch taggenau überlegt, wo geht's hin und was machen wir?
Ja, taggenau nicht. Wir haben schon eine grobe Route, die wissen wir schon. Also wir fahren jedes Jahr, das kann ich schon sagen, wo wir auf jeden Fall immer hinfahren. Wir fahren immer nach Vigo, wir fahren immer auf die Kanaren, wir fahren immer auf eine Insel der Antillen. Jetzt gucken wir uns dieses Jahr zum ersten Mal halt Kolumbien an. Wir fahren immer nach Costa Rica. Wir fahren immer nach Bermuda und immer auf die Azoren. So, das sind so die Hauptstops. Einfach deswegen, weil wir da die Logistik kennen. Wir kennen die Agenten. Da sind gute Häfen für uns. Da können wir gute Programme machen. Das ist sicher. So. Aber was ansonsten passiert, da wollen wir auch jede Reise bewusst anders machen. Ja? Also der Atlantik ist keine Excel-Tabelle. Wenn man sich so die Winde da anguckt, da gibt es tolle Windkarten, so, mit denen ich jeden Tag arbeite. Da kann man nie genau planen, wann man wo endet. Ja? Und ehrlicherweise, es ist wie immer, ne? Die besten Sachen im Leben passieren da, wo es nicht geplant ist. Ja? Und das ist ja auch das Faszinierende, so, dass man einfach dann sagt, okay, wir haben jetzt noch mehr Zeit oder wir haben jetzt weniger Zeit. Und da wird dann schon immer spontan entschieden. Letzte Reise zum Beispiel, also die Corona-Reise im letzten Jahr, 2021, da sind wir von Vigo aus nach Madeira gefahren. Hatten wir auch nicht auf dem Plan und haben wir da ein super Programm gemacht, so als Beispiel. Ja. Wir wollen im kommenden Jahr vielleicht mal wieder auf die Kapverden fahren. Also das ist das Schöne, ja. Also nichts ist schlimmer, als wenn man schon weiß, was auf einen zukommt, so komplett. Ne?
Und ihr habt dann vor Ort, also in den einzelnen Häfen, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche Lebensmittel, die nachgeschoben werden oder gehen die Schülerinnen und Schüler dann selber einkaufen? Ist das alles schon vorgeplant? Wie läuft sowas?
Na, wir haben, da kann ich vielleicht mal zu der Besatzung kommen, die ist da, weil das ist der Link eigentlich dazu. Also wir haben eine Köchin dabei, also wir geben auf dieser Reise, die Zahl gebe ich immer gerne raus, wir geben auf der Reise nur für Essen 70.000 Euro aus. Und ich mache jetzt seit 20 Jahren Jugendarbeit und ich kann sagen, wenn Essen gut, alles gut, wenn Essen schlecht, alles schlecht. Das ist ganz einfach. Und deswegen haben wir eine Köchin dabei, wo die Schüler auch mitkochen. Also man steht im Schnitt als Schüler auf dem Schiff jeden 10. Tag in der Küche. Und dann auch den ganzen Tag komplett, weil man dann halt da Abwasch und Frühstück und Mittagessen, Abendessen machen muss. Und die Köchin macht das Essen. Und da sind wir aber inzwischen auch ganz gut aufgestellt, weil wir einfach die Häfen schon kennen. Und wir haben da unsere Agents und dann machen die Bestellung vorher und dann kommt das Essen zum Schiff geliefert. Und wir fahren, also das kann ich an der Stelle kurz erwähnen, also die Crew, mit der wir fahren mit einem Kapitän. Dann fahren wir mit einem First und Second Officer. Das sind dann also drei Leute in der, also im Prinzip die Schiffsführung sind. Dann haben wir immer einen Engineer dabei für die Maschine. Dann haben wir immer einen Doktor dabei oder einen Arzt, muss dabei sein. Also das ist einfach sehr wichtig. Dann haben wir immer dabei zwei Deckhands, also zwei Matrosen, Matrosinnen. Ja. Und dann halt eine Köchin, genau. Das sind acht Leute insgesamt in der Crew. Und dann haben wir drei Lehrer, Lehrerinnen dabei. Also acht plus drei Erwachsene, das sind 11 Erwachsene. Und dann halt 35 Teilnehmer, Teilnehmerinnen.
Die schweißen sich ja wahrscheinlich oder müssen sich relativ schnell zu einer richtigen Gruppe, zu einem richtigen Team zusammenschweißen, oder?
Ja, und das ist ja das Tolle daran, ne? Das kommt ja automatisch, weil es ist immer so, als wir dieses Jahr rausgefahren sind aus dem Nordostseekanal, da war halt in der Nordsee so Sturm, dass von 35 Teilnehmern haben 6 nicht gekotzt. Ja? Und da werden halt auch so ein paar Großklappen mal ganz schnell auf Null geholt. Ne? Und da können auch dann Leute mal in den Vordergrund kommen, die sonst gar nicht so irgendwie da sind. Und ja, es werden halt eigentlich alle sehr erstmal auf gleich geschaltet, so, ja, was ja einfach die Umstände angeht, sage ich mal. Und deswegen, da passiert dann schon eine große Teambildung. Also wir hatten jetzt Alumni-Treffen in diesem Sommer mit den letzten 4 Reisen, da kamen 80 Leute von 120, das fand ich krass. Ja. Mhm. Und da ist schon eine sehr große Verbundenheit nach der Reise vor allen Dingen.
Ja, ein halbes Jahr, also ich habe ja selber mal auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, 3 Monate, das ist halt wie deine Familie, ne? Also du erlebst ja alles miteinander und zusammen, also Trauer, Freude, Lachen.
Genau.
Mal mutig sein, mal was Neues ausprobieren, ist ja alles dabei wahrscheinlich.
Das ist wahr. Ja, wir haben da jeden Tag auch größere und kleinere Dramen. Also nicht jeden Tag, aber natürlich ist da, ja, da ist natürlich auch Liebeskummer, ne? Und da ist Heimweh und da ist Seekrankheit. Also klar, das ist da. Und dann, also ich kann mal kurz auch gerne erzählen, was ich den Eltern und Schülern noch immer sage in jedem Call. Ne? Also was so die Herausforderungen sind. Wir haben so 3 große Bereiche, die ich auch immer ganz klar sage, wo ich immer, also wenn ich so, ich habe heute, wir haben gerade die Feedbacks eingesammelt von der ersten Atlantiküberquerung, da machen wir immer ein Feedback, ja, mit den Schülern 1 Stunde lang. Und ich meine, wo gibt es sowas, ne? In der normalen Schule, dass man mal fragt, wie geht's dir eigentlich und wie findest du es so? Weil es ist ja auch völlig absurd in der normalen Schule, dass immer nur in eine Richtung bewertet wird, ne? Also immer vom Lehrer Richtung Schüler, nie umgekehrt so, hä? Und da haben wir halt die Möglichkeit auch jetzt bei uns 2-mal so ein Feedback und da können auch die Schüler was sagen zu uns. Und da war heute ein so schöner Satz, da hat er gesagt, der eine Schüler, ja, Ocean College, das ist keine Luxuskreuzfahrt, das ist ein Trainingslager. Ja, wo ich dachte, cool, ja. Und ich habe eigentlich immer so ein bisschen noch die etwas längere Geschichte, wenn ich Ocean College über einen Satz runterbrechen soll, dann würde ich immer sagen, wem schmeckt der Kaiserschmarrn besser? Demjenigen, der mit der Gondel auf den Berg hochgefahren ist, in 20 Minuten, ne, geheizt, oder derjenige, der in 6 Stunden hochgewandert ist durch einen Hagelsturm. Und wir sind Letzteres. Also es geht da wirklich zur Sache. Ja. Und diese 3 Herausforderungsbereiche, die ich immer wieder den Schülern und Eltern vorher sage, damit die da möglichst ein gutes Bild von haben. Und das erste ist Seekrankheit, mit Sicherheit. Also das, wenn man das nicht kennt auf dem Schiff, also ich werde auch mal seekrank und seekrank heißt einfach, ich will sterben. Ne? Also das ist nicht irgendwie, mir ist ein bisschen schlecht, sondern ich fühle mich wie vom Traktor überfahren. Das ist das eine. Dann das andere ist mit Sicherheit Heimweh. Ne? Mhm. Also bei einem so, beim anderen so. Aber Heimweh ist ein Thema jedes Mal, weil es ist ja auch was völlig anderes, wenn ich darüber segel, 2 Monate lang in die Karibik, ist ja was ganz anderes, als wenn ich hinfliege in 6 Stunden. Also gefühlt bin ich da auf dem Mond. Ne? Also man ist wirklich weit weg von zu Hause und man ist auch klar, dass man nicht einfach so nach Hause kommt wieder. Ja? Und das dritte ist natürlich, dass man auf diesem Schiff 45 mal 8 Meter mal 4 Meter, da ist man halt mit 46 anderen Menschen zusammen. Ne? Und man kann da nicht weg. Und die Privatsphäre ist halt die eigene Koje. Und da kann man einen Vorhang vorziehen und das war's. Aber man hat immer mindestens 3 Leute auf dem Zimmer oder 5, je nachdem, 4er- oder 6er-Kabine. Und man hat halt keine Zimmertür wie zu Hause, ne? So, dass man sagen kann, jetzt mal Schluss, ich gehe jetzt mal eine Runde joggen oder so. Also das sind so die 3 großen Herausforderungsbereiche. Und da war ganz süß auch auf dieser aktuellen Reise, hat eine Schülerin geschrieben, das ist so überschrieben, der Tagesbericht war mit Gefühle überschrieben. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat der Johann immer wieder gesagt, dass es so anstrengend werden wird. Und ich habe mir das gar nicht so richtig vorstellen können. Und jetzt kann ich echt sagen, es ist richtig anstrengend. So, ja. Aber ich glaube, genau da passiert Entwicklung. Ne? Also es gibt ja diesen etwas, ich habe lange Leistungssport gemacht, ne? Also dieser blöde Spruch, Diamanten entstehen unter Druck. So. Aber ich sage, man muss ja in die Herausforderung rein. Ne? Also dieser, wir haben so ein Lernbuch und da haben wir viele Zitate unten. Und das allererste Zitat ist, Your brilliance awaits you on the edge of your comfort zone. Ne? Also genau da muss ich ja hin. Da, wo es unangenehm wird, da fängt die Entwicklung an. Ne? Und das finde ich auch eigentlich ja, so faszinierend an der ganzen Sache, dass man aus dieser ganzen Versicherungsmentalität wegkommt aus Deutschland. Ne? Dass man wirklich mal ins Unbekannte reinsegelt und man weiß halt nicht, wie das wird. Und es ist jedes Mal so, dass die Leute hier ankommen, auf dem Schiff, keine Ahnung haben, dann fahren die los und denken, was ist denn das hier? So, oh Gott, wo bin ich denn hier? Und wenn man das dann schafft und da durchgeht und dann nach Hause kommt, dann hat man Entwicklung. So, und das ist doch das, worum es geht. Ja? Und ich denke auch übrigens, wenn ich das noch anfügen darf, klar. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die wir im 21. Jahrhundert brauchen werden, auch hier in Deutschland, wo wir immer noch mit dem Arsch in der Butter sitzen im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt, dass wir Resilienz brauchen, ne? Widerstandsfähigkeit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das lernen wir uns. Ja.
Vielleicht magst du mal so ein, zwei Highlights benennen. Wie kommen Schülerinnen und Schüler, wenn die wieder nach Hause kommen, wie kommen die wieder? Also was ist so die Sache, wo sie sagen, das habe ich gelernt, da bin ich jetzt vielleicht anders als vorher oder da gucke ich anders drauf. Das verbalisieren die ja bestimmt in irgendeiner Weise.
Ja, ich hatte ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, das war von der allerersten Reise, das war 17, 18, da hatten wir einen Schüler dabei, der kam zu uns aufs Schiff und der konnte mir, als er angekommen ist, nicht in die Augen schauen, weil er einfach so eingeschüchtert war. Und der kam aufs Schiff offiziell lernbehindert, Legastheniker und Dyskalkulie. So. Also eigentlich abgeschrieben. Ne? Eigentlich
das volle Programm, das war es im Bereich
Schule. Das war es im Prinzip. Eigentlich so also komplett so gemarkert, so brauchen wir nicht. Und dann kam der zu uns aufs Schiff und dann sind wir losgefahren und dann sind halt alle seekrank geworden. Und dann war er der Erste nach 3 Tagen, der das Schiff verstanden hatte, der wirklich alles schon gecheckt hatte mit dem Steuern und Segeln und so. Und dann haben alle Offiziere zu mir gesagt, ey, ich will den in meiner Wache haben. So, ja. Und dann gab es eine andere Szene mit dem. Das war dann damals auf Dominica. Da hatten wir eine Wanderung gemacht, 10 Stunden zum Boiling Lake irgendwie. Und ich hatte vorher dem Führer gesagt damals, ey, wir müssen Essen mitnehmen. 10 Stunden ist krass. So, nee, alles gut. Und ich wusste, es geht schief. Und es ist schief gegangen. Und da sind halt wirklich hinten die Mädels dann zum Schluss in den letzten Stunden reihenweise zusammengeklappt. Und dann ist dieser Schüler, der hat dann zu mir gesagt, so Johann, wir bleiben jetzt hier hinten, machen die Nachhut. Und dann hat der alles dabei gehabt, seinen Rucksack aufgemacht, Energy-Riegel verteilt und den Mädels da runtergeholfen und so die Rucksäcke getragen. Und der hatte halt dann wirklich auf dieser Reise, ohne den wollten die gar nicht mehr an Land gehen nachher. Ja? Und dieser Schüler hat halt gemerkt dann, dass er halt eine wahnsinnig wichtige Funktion in der Gruppe haben kann, aber halt mit Fähigkeiten und Eigenschaften, die im normalen Schulsystem halt gar nicht gefragt werden. Ne? So, und der ist vom Schiff runtergekommen, der war 1,5 Meter größer. Ja. Und andere sagen immer, ja, also ich gehe bewusster mit den Dingen um, ne, mit Ressourcen, also zum Beispiel duschen. Man kann bei uns nur alle 3 Tage duschen, so, ne, sauberes Wasser. Dann haben wir auf dem Schiff, also wir müssen per Gesetz so Trinkwasserreserven dabei haben, 12.000 Liter, aber das ist halt auch so mit Chlor durchsetzt, ne, muss ja haltbar gemacht werden und einfach auch geschützt werden, das Wasser. Und einfach sauberes oder normal schmeckendes Trinkwasser, so, ne, und ja, immer Zugriff auf frische Lebensmittel und wie gesagt, eine eigene Dusche, ein eigenes Bad, ein eigenes Zimmer. Also so diese Kleinigkeiten, die werden doch immer dann sehr, sehr stark geschätzt, dann auch schon während der Reise. Und ich denke, wenn man so eine Demut denen beibringt, das finde ich, ist was sehr Wertvolles in dieser Überflussgesellschaft.
Ja, ja und wahrscheinlich auch so ein ganz anderes Gefühl für Zeit und wie ich mit meiner Zeit ja auch umgehe. Also wie lange segelt man mit dem Segelschiff, wenn man so den Atlantik überquert von einer Seite zur anderen? Also ohne...
Also dieses Jahr haben wir lang gebraucht. Wir mussten auch dieses Jahr eine ganze Menge Motoren, weil wenig Wind da war. 3 Wochen waren die unterwegs. Sie sind am 10. November losgefahren und kamen am 3. oder am 2. Am 2. kamen sie an, am 2. Dezember. Also es war schon lang dieses Jahr. Und da kommt immer was Spannendes, weil die kriegen halt die Handys immer nur für eine begrenzte Zeit im Hafen. Und dann kommt oft so eine Aussage, jetzt muss ich mir ja ganz genau überlegen, mit wem ich telefoniere. Und da wird auch einmal dann auch so eine schon, wer ist denn wirklich wichtig zu Hause? Um wen geht es eigentlich so? Ne? Und das sind natürlich auch Sachen, die, ja, also ich glaube einfach, die Natur ist ein großartiger Lehrmeister. Ne? Also ich meine, wenn man da von dieser Umgebung da jeden Tag, wenn man das mitkriegt, so, da wird man einfach klein. Wenn man da nachts in die Galaxien reinschaut, auf dem Atlantik so, weil da ist ja keine Lichtverschmutzung mehr. Also denke schon, dass man da sich anders einnordet dann. Ne? Einfach sich zur Welt sozusagen. Ja.
Hast du schon Erfahrungsberichte, so was aus den Schülerinnen und Schülern später wird? Also wenn sie jetzt irgendwann wieder zurück an Land sind und dann werden sie ja wahrscheinlich die normale Schule wieder weiter besuchen. Aber gibt es auch schon aus den ersten Reisen Erfahrungen, wie es dann weitergeht?
Ja, also na gut, die erste war 17, 18. Ne? Das ist jetzt 3 Jahre her im Prinzip, 4 Jahre her. Sind jetzt aus der Schule raus und die studieren jetzt, denke ich. So. Aber manche haben davon schon, und das finde ich natürlich nochmal ein sehr schönes Kompliment, manche haben dann aufgrund der Reise angefangen, sich für Nautik zu interessieren, manche haben angefangen, sich für Meeresbiologie zu interessieren, andere haben auch bei NGOs angefangen zu arbeiten, also bei Anti-Plastik-Maßnahmen. Und ich muss natürlich ehrlich sagen, ne, also wenn ich mein Konzept konsequent zu Ende denke, dann kommen die Schüler nach Hause und sagen, ja, fuck Schule, so, ne? Also gehe ich nicht mehr hin. So. Und es gibt auch Schüler, die sagen, Johann, oder die sagen den Lehrern so, wie, ich soll jetzt am Montag wieder in die Schule gehen, so, was soll das denn so? Ne? Und das ist schon auch krass, dieser Widerspruch. Ne? Also wir haben ja diesen Spagat, weil wir wollen natürlich Schüler nach Hause bringen, dass die eine normale Schule weitermachen können mit Abitur und allem. Ne? Und gleichzeitig sagen wir eigentlich so, ey, braucht man alles nicht. Ne? Aber die gehen danach, glaube ich, schon, also jetzt nicht alle, ist ja klar, man erwischt nie alle, aber die gehen, glaube ich, schon verändert rein und sind sich bewusster darüber, was sie eigentlich machen wollen. Ne? Weil ich glaube, die wichtigste Frage, die man als junger Mensch beantworten sollte, so im Laufe der Jahre, ist, wer bin ich, was kann ich, was will ich? So. Mhm. Wenn ich das sagen kann, dann bin ich ja schon mal einen großen Schritt voran. Ich habe dafür sehr lange gebraucht. Ja? Also damit war ich mit 20 nicht fertig. Und das ist ja schon hier so ein Schnelldurchgang. Ja? Also hier kriegt man ja schon doch deutlich mit, auch von der Intensität, auch von der Crew, von den Mitschülern, so, wo drin eigentlich gut ist. Ich glaube, eine Schülerin hat auch sogar eine Kochlehre angefangen danach, weil die in der Küche so genial war. So, und dagegen ist ja super, ja, wenn ich da jemanden habe, der das wirklich will und kann und es da erfahren hat, ist ja großartig. Ja. Aber es ist halt in den meisten Fällen natürlich schon so, die kommen wieder, 10. Klasse und dann machen die das Abitur und dann wieder 2 Jahre Pause sozusagen. Ne? Also das heißt, also Pause im normalen System. Also ja, so ganz konkret, es gibt auch noch keine Ocean College Babys, gibt es auch noch nicht. Ja, also irgendwie so im Nachgang. also jetzt so lange Vorlauf haben wir noch nicht sozusagen. Jetzt läuft gerade die 5. Reise aktuell, also so viel Geschichte haben wir noch nicht.
Kannst du noch was zum Thema Lernen an Bord sagen? Also du hast gesagt, ihr unterrichtet alle Fächer bis auf. Wie kann man sich das vorstellen? Sitzen dann alle an Deck bei schönem Wetter und machen dann, du hast gesagt, du magst keine Arbeitsblätter. Also was machen die denn dann in bestimmten Fächern oder fachübergreifend auch? Kannst du uns da noch einen Einblick geben?
Ja, klar. Ja, wir haben jetzt da wirklich über die Jahre, sind wir, glaube ich, immer besser geworden. Also wir haben inzwischen auch ein Bordcurriculum uns mal zusammengeschrieben mit den Erfahrungen der Lehrergeneration, die jetzt dabei waren. Und das ist recht ausführlich, ich bin damit ganz zufrieden. Aber es ist halt jedes Mal auch wieder neu. Ja? Also wir müssen auch jedes Jahr die verschiedenen Bundesländer da auch dann an den Start bringen. Wir haben ja von Bayern bis Berlin, Brandenburg, Hessen, NRW, wir haben ja alles dabei. Und wir haben halt jeden Tag auch ein bisschen Freiarbeit, also jeden Tag eine Stunde, wo die Schüler halt auch das Material von zu Hause bearbeiten können. Wir haben für jeden Schüler eine Dropbox, die wir jeden Tag aktualisieren. Das heißt, in jedem Hafen wird die Dropbox aktualisiert und die Heimatschulen können auch Material schicken, dass wir die halt halbwegs im Laufen halten für die Heimatschule. Aber jetzt ganz konkret, wie geht Lernen bei uns auf dem Schiff? Also ja, wir haben jetzt komplett Biochemie zum Beispiel, ne? Haben wir jetzt komplett Mikroskope dabei und da ist natürlich alles mit dem Meer. Ne? Da wird komplett, also ja, alle mikroskopieren und Delfinsichtungen und man kann sehr viele Chemieexperimente machen. Wir haben dieses Jahr ganz krass, wir haben 2 Sonden gesponsert bekommen, jede im Wert von 8.000 Euro, CTD-Sonden, die werden runtergelassen während der Fahrt auf 30 Meter und dann werden da verschiedenste Daten gemessen. Dann haben wir Plastik wird leider überall gefunden, das kann man auch gut untersuchen. Wir können Fische sezieren und untersuchen, die gefangen werden. Ne? Also das ist, glaube ich, schon, das ist sehr prägnant. Ja? Ansonsten Geografie, ne? Wenn man auf einen Vulkan steigt, auf Teneriffa, dann kann man dazu auch eine Einheit machen auf dem Vulkan. Also wirklich mehr, näher dran geht ja nicht mehr. Geschichte wird immer angepasst an die Fahrt natürlich, also da, wo man gerade ist. Wenn man rüberfährt, dann macht man natürlich Kolumbus. Wenn man auf Kuba ist, macht man die Kuba-Krise. Also da guckt man natürlich immer, dass man das mitnimmt, was dann da vor Ort ist. Englisch ist Bordsprache, das ist ganz wichtig.
Ah,
das ist sehr wichtig. Ist auch, ja, da sind wir auch die Einzigen, die das anbieten, weil halt unsere Crew Englisch ist. Ne? Also das sind Native Speaker, die sprechen da jeden Tag komplett nur Englisch, die Schüler. Also Bordsprache Englisch, Unterrichtssprache Deutsch. So. Aber die kommen alle mit Englisch besser wieder. Spanisch ist drüben in der Sprachschule, hat man also auch dann direkten Bezug. Mathe ist halt, ja, das beste Beispiel, also ich bin selber kein Naturwissenschaftler, ist jetzt das Beispiel, also Vektorenrechnung kann man wohl sehr viel mit Segeln machen, dann also Segeln nach den Sternen, ne? Also wir machen GPS aus irgendwann auf dem Atlantik und dann wird nach den Sternen gesegelt, so, und mit den Sextanten, da musst du sehr viel rechnen und da ist halt auch der direkte Bezug, weil dann müssen halt alle drei Wachen die gleiche Aufgabe rechnen und dann wird halt geguckt, wer ist näher dran. Und da wird richtig gerechnet, weil man will ja nicht in Brasilien rauskommen. Ne? So. Dann müssen das ganze Schiff, also allein so der ganze Motor, ne? Also das ist komplett Mathe und Physik. Also der wird, da gehen ja auch mit rein, mit dem Engineer. Und,
kurze Frage dazu. Dürfen die Schülerinnen und Schüler, also wenn die jetzt sich verrechnen beispielsweise, so, weil du hast es gerade mit der Wache angesprochen, was ist denn dann? Also greifen die an Bord dann ein oder lassen die Schülerinnen und Schüler erstmal gewähren, bis die selber drauf kommen? Also,
ja, die lassen dann schon ein bisschen weiterfahren. Ich meine, die gucken schon. Ne? Ich meine, ja, so ein Kapitän hat ja eine riesige Verantwortung. Also ich meine, wir können auch keinen Spielplatz da machen. Ne? Also das geht ja auch nicht. Also die gucken da schon drauf, aber die Schüler werden da schon vom Tag 1 ins Steuer gelassen. So, ja? Und die gehen von Tag 1 alle Sachen mit. Also es ist halt, die sollen ins Handeln gebracht werden. Ja, das ist und in die echte Verantwortung. Ne? Wir wollen weg von diesem, stell dir mal vor, was wir alles aus der Schule kennen. So, ja, fuck. Ja, nee, nicht stell dir mal vor, sondern nee, es ist jetzt wirklich wichtig. Und jetzt berechne mal die Wasservorräte und jetzt berechne mal, wie viel wir einkaufen müssen und jetzt berechne mal den Kurs richtig, weil es ist wirklich wichtig einfach. Ja? So. Also das war jetzt Mathe, dann Physik, ne? Physik des Segelns wäre ganz einfach, aber da gibt es, wie gesagt, auch mit dem Motor viele Sachen. Deutsch ist das ganze Thema Reiseliteratur und dann auch die Tagesberichte, die geschrieben werden. Ne? Also ja, ich denke, es gibt da überall Anknüpfungspunkte, wo man den Unterricht wirklich so praxisorientiert wie möglich machen kann.
Gibt es denn eine, fiel mir gerade in dem Zusammenhang ein, also wenn ich jetzt so lange unterwegs bin, ich würde irgendwie Bücher mitnehmen oder auch vielleicht, weiß ich nicht, Kopfhörer, elektronische Sachen. Gibt es da irgendwie eine Begrenzung gepäckmäßig, dass da nicht einer mit, keine Ahnung, 22 Koffern kommt und die nächste dann vielleicht nur mit einer Tasche? Gibt es Sachen, die man nicht mitbringen darf auch?
Ja, naja, wir haben eine Packliste, ne? Also die ist 6 Seiten lang und die ist exakt einzuhalten. Und da steht zum Beispiel drauf, man darf nur 5 T-Shirts mitbringen, als Beispiel. So, ja. Also es gibt von uns ein Teamwear, es gibt auch das Ölzeug von uns, ist auch ein Preis mit drin, weil man kann da nicht in der Regenjacke rüberfahren, man braucht also richtiges Segelzeug. Aber ansonsten haben wir eine Packliste, die wird jedes Jahr neu gemacht für den Schülern, die dabei waren. Und da steht alles exakt drauf und es wird auch kontrolliert. Also wir haben, glaube ich, insgesamt darf jeder nicht mehr als 70 Liter mitbringen oder so. Ja, also das, weil so ein Schiff ist halt immer platzbegrenzt. Ne? Also es ist halt immer ein Problem.
Lass uns doch noch kurz, du hast es schon ein paar Mal angerissen, ganz realistisch und transparent darüber sprechen, ein halbes Jahr unterwegs zu sein. Du hast gerade schon vom Essen, das Essen thematisiert, das alleine schon 70.000 Euro kostet. Was darf ich investieren, um mein Kind bei euch mitzuschicken?
Ja, die Reise kostet also all in 25.500 Euro ab dem kommenden Jahr, also ab 2022, 2023. Wir sind jetzt wegen der Inflation 500 Euro hochgegangen und wir sind damit das kostenintensivste Halbjahresprogramm in Deutschland, was es gibt. So, mehr kann man nicht ausgeben für ein halbes Jahr. So, ne? Ich kenne halt beide Perspektiven. Ich weiß, dass es sehr, sehr viel Geld ist. Das ist mir völlig klar. Und dass man das nicht so einfach mal kurz stemmen kann. Und gleichzeitig ja, sind wir eigentlich zu billig. Ne? Also eigentlich müssten wir 30.000 kosten bei dem, was wir anbieten. Weil wo kriegt man so viel in so einem halben Jahr? Also wenn man normalerweise ein Auslandsjahr hat, dann hat man ja nur einen Ort, ein Land, eine Stadt. So, ne? Und bei uns hat man 10 Länder. Und noch das ganze Programm nebenbei, was ich gerade ein bisschen angerissen habe. Gleichzeitig bleibt es sehr viel Geld. Und wir haben jetzt aber im kommenden Jahr zum allerersten Mal, bin ich sehr stolz drauf, hat eine Familie aus dem letzten Jahr gesagt, sie fanden es so toll, was ihr Sohn da erlebt hat und wie der wiedergekommen ist. Sie würden gerne einen Platz sponsoren. So. Das ist natürlich großartig. Das heißt, da werden wir einen Platz dann verschenken können. Und der wird dann ganz klar nach dem Kriterium vergeben werden. Also man muss dafür Sozialhilfe nachweisen können. So. Ja, dass wir also wirklich den richtigen treffen oder die richtige. Und ich werde dann aber auch ab 23, 24 werde ich auch ein Stipendium reinwerfen von Ocean College. Dann haben wir also 2 Stipendien schon. Und das finde ich dann ehrlich gesagt, wenn man dann insgesamt 51.000 Euro reinwirft, so ist schon okay. Ja. Gleichzeitig, wie gesagt, es bleibt viel Geld. Und wir haben, würde ich sagen, bei den Eltern ist ungefähr so eine Drittellösung, also Drittel Aufteilung bei uns. Also ein Drittel der Schüler, der Eltern, die können es ganz locker finanzieren. So, da ist es einfach da, das Geld. So, ja. Ein weiteres Drittel muss echt rechnen. Die müssen da schon echt langfristig rangehen. Und das letzte Drittel, oder das heißt das letzte, ein anderes Drittel dann, die kämpfen richtig. Da wird dann Kredit aufgenommen, Oma, Opa, Tante, Onkel, Weihnachten, Geburtstag, Konfirmation zusammen. Und dann müssen die Schüler auch Ferienjobs machen. Und da machen die bei uns Ratenzahlungen. Also da wird wirklich alles dafür getan. Ja, ja und das ist so unsere Erfahrung, die wir machen. Und ich finde schon, also wir gehen jetzt ja immer früher ran, wir haben jetzt ja dieses Jahr für die Reise 22, 23 war Bewerbungsschluss am 15. Oktober diesen Jahres. Da hat man ja schon ein bisschen Zeit. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen Luft bis dahin. Ja?
Ein Jahr
viele Schüler machen. Ja, genau. Viele Schüler machen ja auch Crowdfunding, das immer ganz gut funktioniert. Dann gibt es dann auch Pressekooperationen, das ist natürlich sehr schlau, dass Schüler für eine Heimatzeitung Berichte schreiben, dafür Taschengeld bekommen, das ist natürlich für alle super. Also ich glaube schon, wenn man das wirklich will, ja, also klar, es gibt natürlich Leute, die niemals nie. Deshalb haben wir jetzt so ein Stipendium, so eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Aber es ist nicht so, dass hier jetzt wirklich nur so die Rich Kids mitfahren. Und vor allen Dingen glaube ich auch, es sind schon die dabei, die das Abenteuer suchen. Ne? Also hier wollen die Leute raus, die wirklich ja auch wirklich mal an ihre Grenzen und darüber hinausgebracht werden wollen. Und deswegen ist da schon das gleiche Mindset dabei. Und wir hatten wirklich bisher, also einmal, doch die Geschichte, eine Mutter hat mal gesagt, damals auf der Corona-Fahrt 2020, als wir wiedergekommen sind und dann auf den Azoren nicht aussteigen konnten und dann war nicht sicher, wo wir ankommen, da hat die dann vorgeschlagen, ob wir nicht einen Privatjet mieten können, um alle Schüler nach Hause zu holen. So, ja. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich dachte, so, boah, das ist aber ein bisschen krass. So. Ansonsten sind die wirklich alle, wie ich finde, sehr bescheiden und da ist keine Großkotzigkeit irgendwie am Start. So, ja. Weil das ist ja hier auch wirklich, ich sage ja auch den Eltern, sie zahlen das Geld und ihr Kind arbeitet sich ein halbes Jahr tot. Eigentlich, ne? Also nicht tot, aber es ist halt super anstrengend. Ja, es ist hier nicht irgendwie dieses Konsumding, so ich bezahle das Geld und also natürlich haben die eine Anspruchshaltung, klar, aber die wissen auch, dass es extrem anstrengend wird für das Kind und das ist natürlich dann ein ganz anderes Mindset, ne? Wenn man da sein Kind reinschickt.
Ich stelle mir gerade den emotionalen Moment der Verabschiedung vor, aber genauso wahrscheinlich auch der Willkommensheißung, wenn die wieder zurückkommen. Also das muss ja besonders schön sein.
Ja, also die Abfahrt machen wir immer entspannt inzwischen. Das war beim ersten Mal ein bisschen chaotisch vor 4 Jahren. Inzwischen machen wir das immer so, dass die Eltern ihr Kind zum Schiff bringen und dann einfach wieder wegfahren. So. Also ganz,
ach, echt?
Ja, ganz entspannt. Also sonst hört man da, das hört, nimmt sonst kein Ende. Ja. das ist immer ziemlich kurz und schmerzlos. Und dann die Ankunft ist natürlich immer ein ganz großes Kino. Ne? Das ist natürlich krass. Also wenn man dann sein Kind da vom Meer wieder runterholt nach einem halben Jahr, nach der Reise, also da, also boah, da brechen alle Dämme. Vor allen Dingen für die Kinder ist es halt immer noch mal viel krasser, weil die verlassen einerseits ne, ihre Gemeinschaft auf dem Schiff, die so dermaßen intim war und so dermaßen intensiv. Und sie wollen nach Hause und freuen sich darauf und gleichzeitig lassen sie das halt hinter sich. Also an dem Tag, da muss man mit denen gar nicht reden. Also wenn ich sage immer, wenn da irgendwelche Reporter kommen und dann fragen, ja, wie war's denn? Ey, Schnauze. Ja, also was soll das denn, die Frage jetzt gerade? Ne?
Die freuen sich dann aber auch oft zu Hause. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also du hast das mit Schule ja schon angesprochen, aber also es ist trotzdem schon so, dass die dann auch bereit sind, wieder an Land zu kommen.
Ja, doch, doch. Also es gibt einige wenige, die sagen dann so, ich würde jetzt gerne einmal meine Wäsche waschen und dann gleich wieder weiterfahren. Schon. Ja, die meisten wollen dann schon auch nach Hause wieder, doch, weil, ey, es ist echt anstrengend auf dem Schiff, ne? Man will dann auch mal sein eigenes Bett wieder haben und eine richtige Dusche und auch mal wieder richtig laufen können und also an Land so und Fahrrad fahren können, sich bewegen können. Also nach dem halben Jahr, da sagen die meisten eigentlich schon, es war super cool, ich würde gerne wieder zurück und so und, aber, also die wenigsten sind dann, also ich würde sagen, 3, 4 sind danach so, dass sie sagen, boah, jetzt sofort weiter.
Wie wäre das dann jetzt nochmal eben so zum Abschluss? Wie wäre es, wenn zwischendurch irgendwas passiert in der Heimat? Das kann ja in alle Richtungen irgendwas sein. Das mit der Oma, mit dem Opa, Tante, Onkel, wie auch immer. Erfahren die Schülerinnen und Schüler auf dem Schiff überhaupt davon? Und gibt es dann die Möglichkeit, theoretisch auch zurückzukommen? Oder bist du dann auch wirklich ein halbes Jahr auf dem Schiff?
Wir haben schon Satellitenverbindungen, ne, zum Schiff. Also wenn irgendeine Katastrophe passiert zu Hause, dann sagen wir das schon. Wobei wir auch ganz ehrlich, ne, wir haben schon mal, klar, Todesfälle zu Hause gehabt, aber dann sagen auch die Eltern teilweise, ja, es macht jetzt aber auch keinen Unterschied. Ne? Also ich kann jetzt meinem Kind die Atlantiküberquerung versauen oder es ihm danach sagen. So, ne? Also wir haben schon Verbindungen zum Schiff. Und ich meine, ja, wir können ja keinen zwingen, da zu bleiben. Ne? Wenn jemand unbedingt nach Hause will, dann geht er nach Hause. Aber dann kommt er halt nicht wieder zurück. Also wegen Verletzung dann schon, ne? Aber jetzt nicht wegen privater Sachen. Das ist dann auch eine finale Entscheidung. So. Das weiß man ja auch vorher. Ne? Und eigentlich ist entscheidender so die andere Richtung. Ne? Also wir hatten schon jetzt auf dem letzten Mal hatten wir eine Blinddarmentzündung auf dem Schiff. Und dann mussten wir halt den Jungen da in Panama zurücklassen. Und in Corona-Zeiten war natürlich super hart. Und dann haben wir den nach Bermuda hinterhergeflogen und so. Und das war dann krass. So, ja? Also wenn dann da vor Ort Sachen passieren, ne? Deswegen haben wir auch einen Arzt dabei. Dann sind die Eltern weit weg von ihren Kindern. Aber das haben wir bisher auch mal geregelt bekommen. Ich meine, wir haben auch die Reisevollmacht und so, aber klar, das ist am Ende jetzt nicht das Entscheidende, aber uns interessiert eigentlich weniger, was hier zu Hause bei uns ist, sondern was bei uns ist auf dem Schiff.
Du sitzt ja jetzt gerade im Büro, du bist ja, du hast vorhin gesagt, die Schnittstelle zwischen zu Hause und dem Schiff. Magst du vielleicht zum Abschluss noch eins deiner schönsten Erlebnisse berichten, also was dich antreibt, das jeden Tag so zu machen, wie du es machst?
Ich habe heute die Feedbacks gelesen zu Ende von der aktuellen Reise und da kommen dann schon tolle Sachen, wenn man das liest von den Kindern und dann dieser Satz, den ich ja jetzt schon zitiert habe, ist kein Luxuskreuzfahrt, sondern ein Trainingslager. So, es ist für mich eine starke Erkenntnis. Ja. Oder eine andere Schülerin hat gesagt, ich hatte vor der Reise Angst vor Herausforderungen, jetzt liebe ich sie. Aha, so. Und das sind halt auch die Sachen, die kann man halt nicht im Stundenplan abbilden, ne? Sondern das sind Sachen, die passieren so nebenbei. Und ja, also es ist einfach diese Entwicklung von den Schülern, das ist großartig, von den Schülerinnen, das ist toll, dass man die da rausbringt und mit solchen Sachen konfrontiert. Das finde ich großartig. Und ich finde einfach grundsätzlich diesen Gedanken, mit einer Schulklasse übers Meer zu segeln, also mehr geht nicht. Also wir haben schon noch andere Sachen vor, das wird jetzt nicht immer so bleiben. Wir werden schon noch das Ganze auch größer machen noch. Ja, also jetzt erstmal mit 2 Schiffen, das wird im nächsten Jahr extrem cool. Und ja, also wir haben noch andere Sachen vor, die werde ich jetzt hier nicht verraten. Aber ich finde grundsätzlich einfach, so neue Bildung zu machen und jetzt auch zunehmend auch dann mit Stipendien, finde ich einfach großartig, weil ich halt glaube, es ist einfach das Wichtigste, was wir tun können in diesem Land. Ne? Also wo kann man sein Geld investieren? Also in seine Kinder, in Jugendliche. Ne? Das ist meine Faszination.
Ja, mega Idee. Also für alle, die gerade zuhören, mehr Infos gibt es auf eurer Website, oceancollege.eu. Also mit Reiseberichten, mit aktueller Position, wo das Schiff gerade ist. Also ganz viel Input und ganz viel Inspiration. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, wenn ich, oh, ich überlege die ganze Zeit, ob ich es gemacht hätte als Kind. Ich hätte mich auf jeden Fall gereizt. So die Erfahrung und das Erlebnis dahinter. Das ist schon spannend. Vielleicht zum Abschluss allerletzte Frage. Wenn ich jetzt zurück nach Deutschland komme, wird das als Auslandsaufenthalt anerkannt und mache ich da nahtlos weiter oder muss ich dann die Klassenstufe wiederholen? Das ist ja auch immer eine spannende Frage.
Richtig, genau. Das ist ganz wichtig, die Frage am Ende, damit man da auch Klarheit hat. Wir sind eine GmbH und wir sind von den Gesetzen Reiseunternehmen und damit daraus folgen 2 Sachen. Ich sage erstmal das Positive. Wir müssen das Geld unserer Kunden versichern mit einer sogenannten Insolvenzversicherung. Ja, also das heißt, wir können nicht einfach so Geld einziehen, wie es andere tun, sondern wir müssen es versichern, was bei uns einen sehr, sehr großen Finanzaufwand bedeutet in Form von Kredit für eine Versicherung oder von einer Kaution. Und das andere ist aber halt, dass wir sind halt keine Schule und wir sind nicht anerkannt als Auslandsschuljahr irgendwo bei irgendeinem Ministerium. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich will von denen auch gar nicht anerkannt sein, weil ich erkenne die ja auch nicht an, ne, was die machen. So. Also insofern bin ich da schon so ein bisschen drauf, ist mir egal. Aber wir kriegen es mit den Schulen immer hin, weil es immer eine Entscheidung der Schule. Und die Schulen finden es meistens gut, die Schulleiter und die Lehrer. Die finden es meistens cool. Und wir kriegen eigentlich immer so einen Deal hin, dass wir sagen, ey, du kommst bei uns mit, dann machst du die Schule bei uns zu Ende, die 10. Klasse, und dann gucken wir uns die Noten an. Und dann gehst du in die nächste Klasse auf Probe. So, ja. Andere kommen natürlich bei uns G9 in der 11. Klasse mit, das ist völlig egal, da kann man machen, was man will. Und wir kriegen es wirklich, und das ist so die einzige entscheidende Zahl, wir kriegen es auf jeder Reise hin, dass von den 35 oder von den 30 Schülern, also die Watch-Schüler sind ja keine Schüler mehr, schaffen es alle mit der Schule bis auf einen oder eine im Schnitt jedes Jahr. So, und das finde ich ziemlich gut. Ja? Also ich sage immer so, wer vor der Reise 1 ist, ne, von den Noten her, ist danach nicht 5. Wer vor der Reise 5 ist, ist bei uns dann, ne, der ist dann nach der Reise nicht 1. Ja? Und ein Feedback ist auch immer von den Schülern, die sagen dann immer, also ja, es ist bei uns zwar weniger Unterricht, aber der Unterricht, der halt gemacht wird, der ist intensiver. So, ja? Und deswegen, ich bin da guter Dinge.
Ja, Johann, vielen Dank für deinen Einblick. Vielen Dank auch für die deutlichen Worte an der Stelle. Also ich glaube, wir, die hier zuhören, die können das alle richtig einordnen. Wie gesagt, wenn du dich mehr informieren möchtest, geh mal auf oceancollege.eu. Wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, dann hinterlass gerne mal eine Bewertung. Und ansonsten würde ich sagen, ja, danke dir, Johann. Und du hast, wie alle Gäste hier im Podcast, das absolute Schlusswort.
Ja, vielen, vielen Dank für die hat mich sehr gefreut und war für mich auch nochmal gut, so das einmal so zusammenzufassen sozusagen. Ja, habe auch nochmal einiges gelernt gerade. Und ja, ich hoffe, es trägt dazu bei, dass einfach Leute auch da den Mut haben, andere Dinge anzustoßen, weil man muss nicht aufs Meer fahren, man kann auch andere Sachen machen. Und ich weiß, es gibt da draußen viele Lehrer, die wirklich andere Sachen machen wollen und die wirklich anderen Unterricht machen wollen. Und die kann ich nur ermutigen, ja, weil dieses System, das aktuelle, das herkömmliche, ist sowas von brüchig und so am Ende. Also ich glaube, wann, wenn nicht jetzt. Und deswegen kann ich da wirklich nur alle einladen, ihre Ideen zu verfolgen.
Das war's auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei Du findest mich dort unter Sebastian-Nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!